Ja, ich danke sehr herzlich, von so einem erlauchten Kreis sprechen zu dürfen. Ich bin erst seit einem Jahr, gut einem Jahr am ITI, war vorher in Freiburg und davor in München und bin auch im Schülerkreis, im neuen Schülerkreis von Papst Benedikt. Insofern kenne ich seine Theologie etwas besser als die von Franziskus, aber ich versuche, der Frage gerecht zu werden, inwieweit hier eine Kontinuität festzustellen ist in Bezug auf Ehe- und Familienpastoral. Zum ersten Punkt, ich habe ihn genannt, theologisch-pastoraler Kontext der beiden Päpste. Die Familie macht eine tiefe kulturelle Krise durch. Diese Aussage von Papst Franziskus aus dem zweiten Kapitel seiner Enzyklika Evangelii Gaudium, zu verschiedenen Krisenerscheinungen der gegenwärtigen Gesellschaft, klingt rückwirkend wie ein Echo auf seine Ankündigung im Herbst 2013, einen synodalen Prozess in zwei Etappen zum Thema der Familie zu initiieren, der mit der ordentlichen Generalversammlung der Bischöfe, die wir jetzt gerade haben, im Oktober 2015, und dem daraufhin zu erstellenden Abschlussdokument seinen Abschluss finden wird. Ich möchte hier nicht diesen chronologischen Details nachgehen, sondern vielmehr der Frage, inwieweit das Denken von Papst Benedikt und Papst Franziskus zum Themenkomplex Ehe und Familienpastoral in Kontinuität stehen. Denn aufgrund der neuesten Entscheidungen von Papst Franziskus zum Ehenichtigkeitsverfahren herrscht in manchen Kreisen die Besorgnis, dass nicht mehr nur Ehe und Familie einer Krise unterliegen, sondern auch die kirchliche Ehepastoral insgesamt in die Krise geraten sei. Mit diesem Ansinnen heute Nachmittag tut sich eine erste Schwierigkeit auf. Auf welcher Ebene sollen wir denn vergleichen? Papst Benedikt ist vom europäisch-deutschen Kontext geprägt, Papst Franziskus lateinamerikanisch-argentinischer Realität. Benedikt stand bereits als international renommierter deutschsprachiger Theologe in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung um die Ehetheologie. Franziskus wirkte als Bischof und Seelsorger in einer der größten Diözesen Argentiniens und hat vor seinem Pontifikat keine bedeutenden Schriften zur Ehe und Familie verfasst. Im Pontifikat von Papst Benedikt fand keine Bischofssynode zum Thema der Ehe und Familie statt. Dafür war er als Kardinal, muss man auch noch dran denken, federführend an der Vorbereitung der Bischofssynode 1980 unter dem Pontifikat von Johannes Paul II. Zum Thema Ehe und Familie beteiligt. Papst Franziskus hingegen hat schon kurz nach seinem Pontifikatsbeginn zwei Synoden zu dieser Thematik angekündigt und dann auch einberufen. Papst Benedikt hielt keine Mittwochskatechesen über Ehe und Familie wie sein Vorgänger, Papst Johannes Paul II. Zu Beginn seines Pontifikats, während ihm darin Papst Franziskus kurz nach dem Abschluss der außerordentlichen Bischofssynode 2014 gefolgt ist. Diese Katechesenreihe vom 17. Dezember 2014 bis 16. September 2015 füllt exakt die Wegstrecke zwischen diesen beiden Synoden. Wo sich beide Päpste treffen, ist die Teilnahme an Weltfamilientreffen. Papst Benedikt war in drei dieser Treffen involviert, auf zweien auch persönlich anwesend. Papst Franziskus derzeit bis jetzt nur auf dem vergangenen Weltfamilientreffen in Philadelphia. Wie Sie sehen, angesichts des schier unüberschaubaren Feldes grenzt es an eine Unmöglichkeit, in diesem knappen Zeitrahmen hier allen Dimensionen der Fragestellung adäquat nachkommen zu können. Daher möchte ich zuerst skizzenhaft eine ehepastorale Einordnung der beiden Päpste vornehmen und dann an ausgewählten Fragestellungen von der Synode 1980 und den beiden Synoden 2014-15 eben im pastoral-theologischen Vergleich den beiden Aussagen von Papst Benedikt, Papst Franziskus nachgehen. Zunächst zu dieser Einordnung zu Josef Ratzinger, Punkt 1.1. Bei der letzten ordentlichen Bischofssynode zu dieser Problematik im Jahr 1980 war Josef Ratzinger noch Kardinal der Erzdiözese von München und Freising, also unser Bischof damals. Aber bereits in den Ablauf und die Zusammenführung der Ergebnisse der Synode aufs Engste involviert. Er hat 1980 mit einem Brief an seine Diözese vor Weihnachten auf dieses Ereignis zurückgeblickt und berichtet. In das Jahr der Familiensynode 1980 fällt auch ein Hirtenbrief, den haben wir damals als Gläubige so bekommen, mit dem Thema Wer in der Liebe bleibt, ein Wort über die Ehe, in dem Ratzinger wichtigen Fragen der kommenden Synode nachgeht und sie pastoral entfaltet hat. Aber schon davor war er eben als Theologe im Themenbereich Ehe und Familie auch unterwegs. Seine früheste Arbeit reicht bis in das Jahr 1961 zurück mit einem Artikel im LTHK, im Lexikon für Theologie und Kirche, zum Thema der Liebe, und zwar unter dem Aspekt Geschichte der Theologie der Liebe. Dann folgte 1968, in dem berühmten Jahr, fast zeitgleich mit dem Erscheinen der Enzyklika Humane Vitae, seine Abhandlung zur Theologie der Ehe. 1972 sein viel diskutierter und kommentierter Beitrag zur Frage nach der Unauflöslichkeit der Ehe, den, vielleicht haben Sie das in den Medien mitbekommen, Papst Benedikt als Papst Emeritus nachträglich noch korrigiert hat in Bezug auf die mögliche Zulassung von wiederverheiratet Geschiedenen zum Kommunionempfang. Dies hat in den Reihen, vor allem der deutschsprachigen Moraltheologen, nicht wenig Polemik ausgelöst. Man wertete diese Umarbeitung als Einflussnahme und Wortmeldung zur Debatte im Vorfeld der außerordentlichen Bischofssynode im Oktober 2014, was auch medial eben inszeniert worden ist mit Überschriften, der Papst bricht sein Schweigen. Sein Privatsekretär Georg Genslein hat dies klar dementiert, dass dem nicht so war, sondern das ist schon länger geplant gewesen und ist dann zusammengefallen mit der Veröffentlichung dieses Bandes. Dann noch eine Schrift. Wichtig für unsere Übersicht sind schließlich noch Ratzingers Ausführungen aus dem Jahr 1998 zu einigen Einwänden gegen die kirchliche Lehre über den Kommunionempfang von wiederverheiratet geschiedenen Gläubigen, mit denen er auf die Diskussion zu einem Papier der Glaubenskongregation über den Kommunionempfang von wiederverheiratet geschiedenen Gläubigen reagiert hat. Das war 1994 im Internationalen Jahr der Familie. Hier stellt er klar, ich zitiere, dass wahres Verständnis und echte Barmherzigkeit niemals von der Wahrheit getrennt sind. In dieser Erwiderung auf die Einwände gegen das Dokument der Glaubenskongregation scheint wohl am deutlichsten auf, wie sehr für ihn das ehepastorale Tun der Kirche an die Wahrheit des Glaubens gebunden ist und beide ineinander verflochten sind. Ich zitiere nochmal, gewiss ist es schwierig, dem säkularisierten Menschen die Forderungen des Evangeliums verständlich zu machen. Aber diese pastorale Schwierigkeit darf nicht, so schreibt er, dazu Kompromissen mit der Wahrheit führen. Eine Pastoral, die den betroffenen Menschen wirklich helfen will, muss immer in der Wahrheit gründen. Nur das Wahre kann am Ende auch pastoral sein. Daher plädiert er um eine seelsorgliche Übersetzung der Lehre und gleichzeitig für die Bewahrung der Inhalte. Mit diesem kurzen Blick auf Ratzingers Schrifttum wird deutlich, dass die Ausprägung seiner Ehepastoral schon lange vor dem Pontifikat beginnt. Ich habe es mal ausgerechnet, also 44 Jahre bevor er zum Papst gewählt wird, sind Ehe und Familie in seinen Schriften präsent. Als Papst in der Verkündigung ist das Thema Ehe und Familie weiterhin da. Gerade im Kontext der drei Weltfamilientreffen 2006 in Mailand, 2009 in Mexico City, 2012 in Valencia, wo er einen starken Akzent auf die Schönheit der unauflöslichen Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, die Glaubensweitergabe und das Glaubenszeugnis gelegt und die Eheleute an die tägliche Erneuerung ihres Ja-Wortes erinnert hatte. Was mir dann noch bedeutsam erscheint, ist seine letzte Rede an die Rota Romana am 26. Januar 2013, also im Jahr seines freiwilligen Amtsverzichtes, auf die wir noch eingehen werden. Aufs Ganze gesehen nehmen Ehe und Familie aber von der Häufigkeit her nicht den Stellenwert wie bei seinem Nachfolger ein. zumindest was man im Moment sagen kann. Ich möchte an der Stelle einfach nochmal betonen, dass ich kein abschließendes Urteil fällen kann, weil das Pontifikat von Papst Franziskus hat gerade begonnen, das andere ist fertig. Hier haben wir theologische Arbeiten und es ist eben noch offen. Deswegen möchte ich eigentlich bloß Tendenzen aufzeigen. Dann 1.2 Papst Franziskus. Eine etwas andere Situation haben wir bei ihm vorliegen. Von Jorge Bergoglio liegt keine eigene wissenschaftliche, pastoral-theologische Auseinandersetzung vor dem Pontifikat zum Themenfeld der Ehe und Familie vor. Als Kardinal von Buenos Aires hat er sich verschiedentlich zu Einzelfragen der Ehe und Familie geäußert, was ich aber hier nicht aufarbeiten kann. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang sicher sein Mitwirken an dem Abschlussdokument 2007 von Aparecida, das in der Ehepastoral in etwa in der Traditionslinie von Humane Vitae und Familiaris Consortio steht. Also die beiden werden doch oft zitiert. In den Medien wurde vor allem Kardinal Bergoglios abwehrende Haltung zur sogenannten Homo-Ehe diskutiert. So müssen wir Ihnen sagen, dass mit dieser vorsichtigen Zwischenbilanz im Rückblick auf diese letzten beiden Jahre 2013 bis 2015 eben keine letzte Aussage getroffen werden kann. In der Vorbereitungszeit auf die Synode lässt sich bei ihm seit Ende 2013 eine wahre Flut an ehepastoralen Äußerungen feststellen, in denen Konturen seines Ansatzes aufscheinen. Aber die Suche nach der spezifischen Ehepastoral des argentinischen Papstes gestaltet sich, ich würde sagen, als ein akribisches Unterfangen, weil man fast überall suchen muss und auch suchen kann. Ich komme zum zweiten Punkt. Ehepastoral in der Vorbereitung und Rezeption der Synode 1980 und 2014-15 im Vergleich. Also hier habe ich eine gleiche Ebene von den beiden, da es eben um eine Synode zum Thema Ehe und Familie geht. 2.1 Pastorale Erwägungen um die römische Bischofssynode 1980 von Josef Ratzinger und seine Weiterführung im Pontifikat von Papst Benedikt. Was waren die Grundthemen der römischen Bischofssynode 1980? Ich habe schon auf diesen Hirtenbrief verwiesen, möchte ganz kurz darauf eingehen. Der Hirtenbrief wurde in der Fastenzeit geschrieben, die Synode war im Herbst. Und sein Rückblick auf die Synode dann im Advent, also da haben wir drei Stationen, diesen Jahr 1980. Pastoral einsam führt Ratzinger seine Hörer und Leser über die Philosophie, über rabbinische Texte zur Sakramentalität der Ehe, die dann in einer Kurzdefinition vor Augen tritt, sich da eigentlich zuspitzt. Wieso ist die Ehe ein Sakrament? Darauf können wir jetzt zusammenfassend sagen. Er schreibt, die Ehe ist die vom Schöpfer gewollte und von der Schöpfung dem Menschen vorgezeichnete Gemeinschaft von Mann und Frau. Mit der Schöpfung ist sie von Christus erneuert und zu ihrer endgültigen Gestalt geführt worden. Nur in der Bundesgemeinschaft mit Christus kann der Bund der Ehe seinen vollen Sinn finden. Dieser Schönheit der Ehe in Christus stellt er dann eine statistische Situationsanalyse gegenüber, mit der die Abnahme der Heiratswilligkeit in Deutschland drastisch aufscheint, die zwischen 1939 und 1978 um 30% gesunken ist. Ratzingers Einblick in den zeitgeschichtlichen Kontext dieser ersten römischen Bischofssynode zur Ehe und Familie von 1980 zeigt eine fortschreitende Abwendung von Ehe, die zeitlich Hand in Hand ging mit dem sogenannten Pillenknick, das heißt mit der Abwendung von der Mehrheitskindfamilie. Für ihn wird damit auch statistisch ersichtlich, dass in dem Augenblick, in dem die Familie nicht mehr wünschenswert erscheint, die Ehe zunehmend an Bedeutung verliert. Und er folgert in der Linie von Humane Vitae, in dem Augenblick, in dem das Sexuelle völlig losgetrennt wird von der Fruchtbarkeit, droht es sich aus dem geistigen Zusammenhang der Liebe von Mann und Frau und der mit ihr wesentlich verbundenen Gemeinschaft der Treue zu lösen. Sein Hirtenbrief endet mit der Offenheit für das Kind, indem er mit einem leidenschaftlichen Ton an die Christen appelliert, auch solche leidenschaftlichen Töne werden wir später bei Papst Franziskus hören, lasst euch nicht einschüchtern durch die Diktatur von Gewohnheiten, durch die Macht dessen, was man tut oder sagt, fragt tiefer, geht den Dingen auf den Grund. Dieser Appell führt ihn dann zur Treue der Eheleute, durch die die Bundestreue Gottes hindurch scheine. Dann komme ich kurz zu seinem Rückblick auf die Bischofssynode, also vom Advent 1980. Er schreibt also ein halbes Jahr nach diesem Hirtenbrief erneut an die Diözese, um Rückblick zu halten auf die Bischofssynode. Er beginnt mit seinen Einblicken in den Synodenablauf, in die synodale Methode der Diskussion, die für ihn deshalb so wichtig war, da den Bischöfen auf diese Weise bewusst wurde, wie das gleiche Thema in verschiedenen Ländern und Kontexten in ganz unterschiedlichen Brechungen sich mit sehr verschiedenen Schwerpunkten darstellt. Diese offene Diskussion beugte der Gefahr eines gewissen deutschen oder europäischen Provinzialismus vor, der geneigt war, die eigene Tradition absolut zu setzen oder am Eigentlichen vorbeizugehen. Zur inhaltlichen Auseinandersetzung hat er dann drei Themenbereiche gemäß dem Ablauf der Synode. Der erste Themenbereich war das Erkennen des Willens Gottes, des Unterwegsseins des Gottesvolkes, Glaubenssinn der Gläubigen, Zeichen der Zeit, das Gesetz der Gradualität. Der zweite Bereich dann das große Thema Ehe und Familie, Ehesakrament, Glaubenssakrament, Unauflöslichkeit der Ehe, wiederverheiratet, geschiedene, Stellung der Frau, christliche Ehe, nichtchristliche Kultur, Mischehe, also diese ganze Fragepalette wurde 1980 diskutiert. Dann im dritten Bereich, den überschreibt er mit pastoralen Fragen, immer noch stark die Auseinandersetzung mit humane Vite, Kontrazeption, Demografie, Geburtenrückgang, Entwicklungshilfe, ethische Beurteilung der natürlichen Geburtenkontrolle und so weiter, bis hin zu Migration, Ehevorbereitung und Ehespiritualität. Im dritten kleinen Unterpunkt möchte ich der Frage nachgehen, ob es sowas wie einen hermeneutischen Schlüssel, einen Verstehensschlüssel für die Ehepastoral bei Ratzinger gibt. Ratzingers detailreicher und überaus dezidierter Rückblick auf die Synode von 1980, den er selbst als pastorale Maßnahme einstuft, also sein Schreiben ist schon pastoral, das Ausmaß der Unkenntnis und Missdeutung, das in Deutschland mangels wirklicher Kenntnis Unruhe und Ärger hervorgerufen habe, zu durchbrechen. Also hier wie dort die Verzerrung durch die Medien. Bei aller Vielschichtigkeit der Ehe- und Familienproblematik scheint bei ihm doch auch die eine pastorale Hauptsorge durch. Wenn man da eben eine pastoraltheologische Analyse macht, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass weder der Pillenknick noch die Abtreibung, ja nicht einmal die Frage nach dem Kommunionempfang der wiederverheiratet Geschiedenen, Ratzingers eigentliche Sorge ist. Seine Hauptsorge ist auf das gerichtet, was hinter all diesen Problemen steht, nämlich die Frage des Verhältnisses von Glaube und Sakrament. Das eigentliche Dilemma der Ehepastoral besteht für ihn darin, zitiere, dass wir es in großer, ja teilweise sogar überwiegender Zahl in unseren Gemeinden mit Getauften zu tun haben, die nicht Glaubende sind. Und er fährt fort, vom Neuen Testament her ist dies ein absurder Zustand, der bei uns zur Regel geworden ist. Aber das ganze Gefüge der Sakramente, das ganze Verhältnis von Glaube und Sakrament gerät dadurch aus den Fugen. Kann man nicht glaubenden Sakramente spenden? Oder welche Art von Mindestglauben ist eigentlich erforderlich? Er meint, dass diese Frage nicht nur beim Kommunionempfang, Beichte, Firmung auftritt, sondern bei der Ehe sogar noch vordringlicher ist, weil wir es hier mit Erwachsenen zu tun haben und weil die christliche Ehe in ihrem Anspruch und in ihrer Verheißung ganz und gar auf den Glauben verwiesen ist. Dieses klassische Problem zwischen Glaube und Sakrament, ein klassisches Problem der Sakramentenpastoral, scheint mir der eigentliche Beweggrund und pastorale Hintergrund seiner ehepastoralen Initiativen als Papst zu sein. Das wäre auch mein vierter und letzter Punkt zu Papst Benedikt hier. Ehepastorale Initiativen als Papst Benedikt in Fortführung der Synode von 1980. Nämlich auch innerhalb seines Denkens lässt sich eine Kontinuität feststellen. Jetzt komme ich zu diesem schon genannten Moment in der Rota Romana. Anlässlich der Eröffnung des Gerichtsjahres der römischen Rota im Jahr 2013, im Jahr des Glaubens, hat Papst Benedikt seine Hauptsorge um den fehlenden Glauben in Bezug auf das Sakrament der Ehe nun erneut thematisiert. Vor den Mitgliedern des päpstlichen Gerichtshofes legte er seine Überzeugung dar, dass die gegenwärtige Glaubenskrise, die verschiedene Teile der Welt betrifft, eine Krise der Ehegemeinschaft mit sich bringt. Wie sehr in diese Prüfung der Frage, ob eben bei einem Nichtglauben von Getauften ein Sakrament zustande kommt, wie sehr in diese Prüfung auch noch nach seinem freiwilligen Amtsverzicht am Herzen lag, geht aus seinem 2014 für die Aufnahme in die gesammelten Schriften nochmals überarbeitenden Artikel zur Unauflöslichkeit der Ehe hervor, der dann so medial debattiert worden ist. Ich zitiere also aus seiner Überarbeitung, die vor einem Jahr erschienen ist und im vierten Band der gesammelten Schriften nachzulesen ist: Mit großem Ernst drängt sich heute eine andere Frage auf. Immer mehr gibt es heute getaufte Heiden, das heißt Menschen, die durch die Taufe zwar Christen geworden sind, aber nicht glauben und nie den Glauben kennengelernt haben. Dies ist eine paradoxale Situation. Die Taufe macht zwar den Menschen zum Christen, aber ohne Glaube bleibt er eben ein getaufter Heide. Kanon 1055 vom Kodex sagt, dass es zwischen Getauften keinen gültigen Ehevertrag geben kann, ohne dass er zugleich Sakrament ist. Aber wie ist das, wenn ein ungläubiger Getaufter das Sakrament überhaupt nicht kennt? Er kann vielleicht den Willen zur Unauflöslichkeit haben, aber das Neue des christlichen Glaubens sieht er nicht. Das Drama dieser Situation wird vor allem dann sichtbar, wenn heidnisch Getaufte sich zum Glauben bekehren und ein ganz neues Leben beginnen. Hier stellen sich Fragen, auf die wir heute noch keine Antworten besitzen. Mit der Rede, der provokativen Rede von den heidnischen Getauften, knüpft der emeritierte Papst übrigens an eine Arbeit aus dem Jahr 1958 an, an den Aufsatz Die neuen Heiden in der Kirche, die neuen Heiden und die Kirche. Damit bezeichnet er ein Phänomen in Europa, das von der Situation der alten Kirche vollständig verschieden sei. Waren damals Heiden Christen geworden, sei heute im Herzen der Kirche ein neues Heidentum festzustellen. Mit diesen modernen europäischen Heiden von heute konstatierte er schon Ende der 1950er Jahre das Drama einer Kirche von Heiden, die sich noch Christen nennen, aber in Wahrheit Heiden wurden. Betrachtet man diese ehepastorale Hauptsorge Josef Ratzingers, Papst Benedikts des 16., die sich in seinem Denken über ein halbes Jahrhundert erstreckte, also von 1958 bis 2014, nun im Licht der letzten großen päpstlichen Initiativen wie die Errichtung des päpstlichen Rates für die Neuevangelisierung am Fest Peter und Paul im Jahr 2010 und der Ausrufung eines Jahres des Glaubens 2012 auf 2013 anlässlich des Konzilsjubiläums und des dazu veröffentlichten Schreibens Porta Fidei, stehen sie alle letztlich im Dienst seiner Ehepastoral. Benedikt XVI. Zeigt damit den Mut auf, hinter all diesen Einzelproblemen auf das Wesentliche zurückzugehen, gleich einer Wurzeltherapie, um den Glaubensschwund, den Glaubensdunkel, dem neuen Heidentum unter den getauften Eheleuten, aber auch unter denen, die sich auf dem Weg zur Ehe befinden, deren Ehe schwierig geworden oder gescheitert ist, entgegenzuwirken. Für Papst Benedikt liegt in der Krise der Ehe und Familie heute eine sehr viel tiefer zu verordnende Glaubenskrise, in der das Leben wie die Heiden, auch ein Zitat von ihm, immer mehr zum Normalfall werde. Das Erste und Wesentliche kann für Ratzinger daher nur sein, dass die Kirche angesichts der vorfindlichen Glaubensverdünnung eindringlich und verständlich die Botschaft des Glaubens verkündigt und neue Räume zu öffnen versucht, wo er wirklich gelebt werden kann. Denn die Heilung der Hartherzigkeit jener Sklerose des Herzens, wie er Matthäus 19,8 übersetzt, kann nur vom Glauben kommen. Dazu gelte es, die Grenzen, aber auch die Weite der Worte Jesu auszuloten. ohne sich mehr und mehr dem weltlichen Recht anzunähern, wie es bei der byzantinischen Reichskirche der Fall gewesen sei, die dann im Osten zu einer anderen Praxis im Umgang mit der Ehe geführt habe. Zusammenfassend könnte man also sagen, bei Josef Ratzinger, Papst Benedikt, Glaubenspastoral ist Ehepastoral. Und umgekehrt muss Ehepastoral auch Glaubenspastoral sein. Also beide erhellen und stützen sich gegenseitig. 2.2. Papst Franziskus in der Vorbereitung auf die zwei römischen Bischofssynoden 2014 und 2015. Auch da wieder ein paar kleine Unterpunkte. Der erste Grußadresse zur außerordentlichen Bischofssynode 2014. Haben wir eine große Ähnlichkeit, wie Josef Ratzinger in seinem Rückblick auf die Bischofssynode 1980 beginnt auch sein Nachfolger im Amt die Annäherung an die beiden römischen Bischofssynoden mit einer Ausführung zum synodalen Stil. In seiner Grußadresse an die Synodenväter der außerordentlichen römischen Bischofssynode betont er im Oktober 2014, eine Grundbedingung dafür ist es, offen zu sprechen. Synodalität heißt für Papst Franziskus, alles sagen zu können und zugleich die Demut des Zuhörens aufzubringen. Die Anwesenheit des Papstes, so sagt er, garantiert die Einheit und das Festhalten am Glauben. Auch bei Papst Franziskus scheint angesichts dieses Auftaktes zur Familiensynode Ehepastoral und der Glaube der Kirche aufs engste miteinander verknüpft zu sein. Für die Teilnehmer der ersten Synode war es dann auffallend, dass sich Papst Franziskus fast gänzlich zurückgehalten hat. Er wollte wirklich diesen synodalen Prozess in Gang bringen. Und B, die Familienkatechesen 2014 bis 2015. Seinen eigentlichen Beitrag zur vorbereiteten Diskussion auf die Familiensynode 2015 sieht Papst Franziskus in den ab Dezember abgehaltenen Mittwochskatechesen zur Familie, die er zusammen mit dem Gebet und der Reflexion des gesamten Gottesvolkes, also auch von uns, eingebunden sehen wollte, die am Fest des heiligen Franziskus am 4. Oktober 2015 beginnen sollte. Da diese Katechesen im Unterschied zu dem ansonsten noch unabgeschlossenen Prozess päpstlicher Äußerungen in Bezug auf Ehe und Familie bereits als abgeschlossenes Ganzes vorliegen, sei an ihnen exemplarisch Papst Franziskus pastoraler Ansatz untersucht. Also ich habe mich dafür entschieden, weil täglich kommen neue Aussagen und ich hätte täglich meinen Vortrag umschreiben müssen. Also ich habe jetzt dieses abgeschlossene Textkorpus hergenommen. Auch in ihnen finden wir, wie im Hirtenbrief von Ratzinger, eine Kurzdefinition der Ehe, die ganz auf dem Epheserbrief aufbaut. Zitiere, die christliche Ehe ist ein Sakrament, das sich in der Kirche vollzieht und das die Kirche auch auferbaut, indem es den Grundstein für eine neue familiäre Gemeinschaft legt. Von daher entfaltet Papst Franziskus die Schönheit von Ehe und Familie und ihre missionarische Dimension, die die Eheleute und ihre Familien zum Vermittler des Segens Gottes für alle werden lässt. Doch insgesamt, also aufs Ganze gesehen, dieser Katechesen, bestimmt weniger das Sakrament der Ehe als vielmehr die Familie in ihrer Vielschichtigkeit den eigentlichen Fokus bei Papst Franziskus, weshalb ich bei ihm aufs Ganze gesehen im Unterschied zu Papst Benedikt weniger von einer Ehepastoral als von einer Familienpastoral sprechen würde. In dieser Familienpastoral nehmen verschiedene Personen eine besondere Bedeutung ein, einen großen Raum, die eben in Beziehung stehen, die Mutter, der Vater, mit dem Vater hat sie schon gesprochen, die abwesenden Väter, Söhne, die Töchter, die Geschwister, die Großeltern. Und das ist ganz ähnlich wie im Kapitel 9 des Schlussdokuments von Aparecida. Und derselbe Gedanke ist dann auch wieder in der Ansprache vor dem amerikanischen Kongress und bei der Gebetswache in Philadelphia zu finden. Also hier sieht man auch wieder die Kontinuität in seinem Denken, wie auch bei Papst Benedikt. Neben gesellschaftlichen Situationsanalysen beweist Papst Franziskus in seinen Katechesen den Mut, auch sperrige Themen anzusprechen, wie etwa eine kritische Sicht auf die Gender-Problematik, die Anmahnung der gesellschaftlichen Herabsetzung der Frau, also die kritische natürlich, die fehlenden Kinder in Europa aufgrund der niedrigen Geburtenrate, die gesellschaftliche Verachtung alter Menschen und Familienmitglieder, die Heiratsmüdigkeit und die Ehe auf Zeit, sowie das große Feld der verwundeten Ehen und Familien, über die er gleich mehrere Katechesen abgehalten hat. Unter die Verwundungen fasster Armut, Krankheit, den Tod eines Kindes und dann die Verletzungen untereinander bis hin zur Trennung der Eheleute, die, wie er sagt, zuweilen aufgrund von solchen Verletzungen zum Schutz der Schwächeren unabdingbar wird. Dieser familienpastorale Ansatz der Katechesen setzt sich in seinen Ansprachen auf der USA-Reise fort. Das könnte man jetzt im Detail nachweisen, aber das mache ich hier nicht mehr. Ich komme zum kleinen Unterpunkt C. Auch wieder die Frage nach dem hermeneutischen Schlüssel in den Familienkatechesen, so wie ich es versucht habe, bei Papst Benedikt herauszustellen. Bei der Vielfalt der Themen steht die Frage auf, ob sich auch bei Papst Franziskus ein vergleichbares pastorales Hauptmotiv ausmachen lässt, wie dies bei Papst Benedikt in seiner Sorge um den Glauben hervortrat, auf den all sein ehepastorales Denken und Tun letztlich konzentriert war. Also ich trage Tendenzen vor, die mir momentan aufscheinen, wirklich ungeachtet dessen, dass wir in einem offenen Prozess stehen. Es sind keine letzten Aussagen, die ich hier mache. Der pastorale Grundtenor in den Katechesen von Papst Franziskus ließe sich, soweit sich momentan ablesen lässt, in der seelsorglichen Haltung der Barmherzigkeit ausmachen, auch wenn dies in den Katechesen noch gar nicht so stark hervortritt, aber doch an sehr bedeutenden Stellen. Am 20. Jahrestag der Enzyklika Evangelium Vitae von Johannes Paul II. Rief Papst Franziskus zum Gebet für die Familie auf und sagte, der Katechese, als Mutter verlässt die Kirche die Familie nie, auch wenn diese erniedrigt, verletzt und auf vielerlei Weise gedemütigt ist. Nicht einmal dann, wenn sie in Sünde verfällt oder sich von der Kirche entfernt. Stets wird sie alles tun, um zu versuchen, sich ihrer anzunehmen und sie zu heilen, sie zur Umkehr einzuladen und sie mit dem Herrn zu versöhnen. Papst Franziskus wünscht sich, dass der ganze Weg der Synode vom Mitleid des guten Hirten für seine Herde beseelt sei, besonders gegenüber jenen Menschen und Familien, die aus verschiedenen Gründen müde und erschöpft sind, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Familienpastoral ist für Papst Franziskus daher gute Hirtenpastoral, die im kirchlichen Innenraum, aber auch darüber hinaus Barmherzigkeit nicht im Sinne eines allgemeinen Prinzips, sondern ganz konkret für den Einzelfall praktiziert. Tritt das Thema Barmherzigkeit dann in einer Reihe von Katechesen wieder zurück, kommt es in der Katechese von der Trennung und Scheidung betroffenen Familien am 24. Juni wieder deutlich zum Vorschein, die steuert direkt auf das pastorale Erbarmen zu. Er sagt, wie können wir sie begleiten? Bitten wir den Herrn, damit wir uns den Menschen mit seinem erbarmenden Herzen nähern. Gleichwohl weiß er, dass solche Situationen dem christlichen Sakrament widersprechen. Diese Menschen, die nach dem nicht rückgängig zu machenden Scheitern ihres Ehebundes eine neue Verbindung eingegangen sind, gilt es mit Papst Franziskus pastoral zu ermutigen und anzunehmen, damit auch sie ihre Zugehörigkeit zu Christus und zur Kirche leben und immer mehr entwickeln. Und dann auch nochmal so ein leidenschaftlicher Appell, keine verschlossenen Türen. Alle können in irgendeiner Weise am kirchlichen Leben teilnehmen. Alle können zur Gemeinschaft gehören. Die letzte der Katechese steuert am Vorabend des Weltfamilientreffens in Philadelphia und auch am Vorabend der römischen Bischofssynode wiederum auf die göttliche Barmherzigkeit zu. Die Zurückweisung vom Segen Gottes führt auf verhängnisvolle Weise, so Papst Franziskus wörtlich, zu einem Allmachtswahn, der alles verdirbt. Trotzdem sind wir nicht verflucht und auch nicht uns selbst überlassen. Hilde, der barmherzige Schutz Gottes für Mann und Frau wird für beide in jedem Fall nie weniger. Und dann kommt er auf ein sehr schönes Bild aus der Genesis, aus dem zweiten Schöpfungsbericht. Die symbolische Sprache der Bibel sagt uns, dass Gott dem Mann und der Frau, bevor er sie aus dem Garten Eden wegschickte, Röcke aus Fellen machte und sie damit bekleidete. Weiter. Diese zärtliche Geste bedeutet, dass Gott auch in den schmerzlichen Folgen unserer Sünde nicht will, dass wir nackt und unserem Schicksal als Sünder überlassen bleiben. Diese göttliche Zärtlichkeit, diese Sorge tragen um uns, sehen wir verkörpert in Jesus von Nazareth, dem Sohn Gottes, geboren von einer Frau. Und der heilige Paulus sagt auch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Die durch eine offene, mitleidsvolle, missionarische Kirche erfahrbar werdende göttliche Barmherzigkeit ist für mich gleichsam die Sinnspitze und der hermeneutische Schlüssel der Familienkatechesen von Papst Franziskus und somit seiner ganzen Familienpastoral, die sich daneben in diesen vielen anderen Äußerungen fortsetzt. Bis hinein diese schöne Predigt vom 4. Oktober. Die, auch wieder parallel zu Papst Benedikt, päpstliche Initiativen zur Pastoral der Barmherzigkeit, die Kodexreform und die Einberufung des Jahres der Barmherzigkeit. Milde und Barmherzigkeit sind dann auch die pastoralen Grundmotive, die Papst Franziskus dazu bewegt haben, das Kirchenrecht in Bezug auf die Ehenichtigkeitsverfahren zu reformieren, also die rechtliche Prüfung, ob überhaupt eine gültig sakramental geschlossene Ehe vorliegt. Vielleicht haben Sie das mitbekommen. Er hat am 15. August 2015 mit dem Inkrafttreten zum 8. Dezember, dem Beginn des Jahres der Barmherzigkeit, für den lateinischen wie für den orientalischen Ritus zwei Schreiben veröffentlicht. Das eine der milde Richter Herr Jesus und das andere sanftmütiger und barmherziger Jesus in Form eines Motu Proprio, mit denen die Eheannullierungsverfahren durch den Wegfall der zweiten Gerichtsinstanz und Verlegung des Prozesses von der römischen Rota in die Obhut des Diözesanbischofs vereinfacht und beschleunigt werden sollten. Mit Bezug auf die Kirche und ihre Sorge um das Heil der Seelen hat Papst Franziskus mit dieser Reform die beständige Förderung des Wohles jedes einzelnen Gläubigen vor Augen. Damit will der Papst eigentlich auch einem Anliegen nachkommen, nämlich der Bekehrung der kirchlichen Strukturen. Conversiones ecclesiasticarum structurarum. In der deutschen Übersetzung wurde daraus die Neuausrichtung der kirchlichen Strukturen. Also ein bisschen abgeschwächt. Sein Anliegen im Evangelii Gaudium war so formuliert: Ich träume von einer missionarischen Entscheidung, die fähig ist, alles zu verwandeln. Die Reform der Strukturen, die für die pastorale Neuausrichtung erforderlich ist, kann nur in diesem Sinne verstanden werden, dafür zu sorgen, dass alles und alle missionarischer werden, dass die in der Seelsorge Tätigen zu einer ständigen Haltung des Aufbruchs versetzt werden. Und letztlich soll alles zur Freundschaft mit Jesu führen. Durch das Inkrafttreten der beiden Motu Proprio mit Beginn des Jahres der Barmherzigkeit, also es wird am 8. Dezember beginnen, da werden auch diese beiden Rechtsnormen in Kraft treten, sind beide päpstliche Initiativen aufs Engste miteinander verknüpft. Das Jahr der Barmherzigkeit, das der Papst mit der Bulle Misericordiae Vultus für das Jahr 2016 zum 50-jährigen Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils einberufen hat, gehört von daher ähnlich wie das Jahr des Glaubens bei Papst Benedikt ganz entscheidend zur Umsetzung seiner von der Barmherzigkeit bestimmten Familienpastoral. So, ich komme zum letzten Punkt, seiner kurzen Synthese. Krise oder Kontinuität? Ich hoffe, Sie können noch kurz zuhören. Wenn wir hier nun eine abschließende, vergleichende Bewertung hinsichtlich Krise oder Kontinuität in der kirchlichen Ehe- und Familienpastoral wagen wollen, kann diese freilich nur eine sehr vorsichtige Annäherung und eine sehr erste Annäherung an bestimmte derzeit schon ausmachende Leitlinien sein. Da, wie ich schon gesagt habe, das Pontifikat von Papst Franziskus nicht abgeschlossen ist, von der Synode das Abschlussdokument noch nicht vorliegt und wir in einem offenen Prozess sind. Ich möchte ein paar Vergleichsmomente aufzeigen. Also es sind 6 kleine Punkte noch, wo ich Tendenzen eben der Kontinuität oder auch der differenzierten Kontinuität ausfindig machen kann. Erstens, die Ehe- und familienpastorale Linie beider Päpste geht von der Schönheit und der Sakramentalität zwischen einem getauften Mann und einer getauften Frau geschlossenen Ehe und ihrer Unauflöslichkeit aus. Hierin stimmen Papst Benedikt und Papst Franziskus überein. Bei Papst Benedikt hat man den Eindruck, also der lässt sich auch nachweisen, dass er dies noch entschiedener und öfters betont, bis hinein in die Umschrift des besagten Beitrags als Papst Emeritus. Dann zweitens, der hermeneutische Schlüssel zum spezifischen Verständnis der Ehe- und familienpastoralen Ausfaltungen bei Papst Benedikt und Papst Franziskus lässt sich im Motto des jeweils von ihnen ausgerufenen Jubiläumsjahres zu Beginn und Abschluss des 50-jährigen Jubiläums des Zweiten Vatikanischen Konzils ausmachen. Der Schwerpunkt der Ehepastoral Papst Benedikts war deutlich auf die Stärkung des Glaubens gerichtet. 50 Jahre nach der Eröffnung des Konzils rief er mit dem Motto Proprio Porta Fidei ein Jahr des Glaubens aus mit dem Leitmotiv: Die Tür des Glaubens steht uns immer offen. Papst Franziskus kündigte zum 50-jährigen Konzilsende mit der Bulle Misericordiae Vultus ein heiliges Jahr der Barmherzigkeit an, die als Grundmotiv seiner Familienpastoral ausgemacht werden konnte. Auch in diesem Schreiben finden wir das Motiv der offenstehenden Türe. Gott wird nicht müde, die Tür seines Herzens offen zu halten. Papst Benedikt lädt dazu ein, die Schwelle der offenstehenden Türe zu überschreiten, hinein in die Gemeinschaft des Glaubens und der Kirche, die letztlich zur Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes führe. Während Papst Franziskus die offene Türe eher dahin auslegt, selbst offener zu werden im christlichen Handeln nach dem Maßstab des barmherzigen Gottes. Die Interpretationen dieser offenen Türen der beiden Päpste sind wiederum kongruent mit ihren Ehe- und familienpastoralen Ansätzen. Hier die Betonung auf den barmherzigen Umgang mit den Verwundeten und das Verbinden der Verwundeten bei Papst Franziskus. Dort die Wurzelbehandlung in der Stärkung des Glaubens hin zur personalen Christusbegegnung, damit das Sakrament seine Wirkkraft entfalten könnte. Man könnte, ich habe das mal versucht, sogar noch einen Schritt weiter gehen und zu sagen, dass sogar die Wappensprüche der beiden Päpste richtungsweisend für ihre Ehe- und Familienpastoral sind. Der eine hat Miserando atque eligendo, der andere Cooperatoris veritatis. Papst Benedikt wollte der Wahrheit in ihrer Bezogenheit auf die Liebe dienen, sich vom Mitbestimmen lassen mit Christus, mit der ganzen Kirche, was für ihn mehr ist als bloße Gemeinschaftlichkeit, die ohne Wahrheit nur ein Betäubungsmittel und keine Heilung wäre, eben ganz kongruent zu seiner Wurzeltherapie in der Ehepastoral. Auch wieder das Symbol der Pilgermuschel, das Unterwegssein auf der Suche nach der Wahrheit drückt das dann in der Heraldik aus. Papst Franziskus' Motto Miseriando atque eligendo zielt auf das Auserwähltsein aus Barmherzigkeit und knüpft an eine persönliche Erfahrung der liebenden Gegenwart Gottes des jungen Jorge Bergoglio an, die ihm seine Ordensberufung offenbarte. Der Fokus auf die Barmherzigkeit korrespondiert, wiederum in der Heraldik, mit dem Narbenzweig im Papstwappen, ist keine Traube, sondern eine ölgebende Narde, was wiederum einen Bogen zur Bulle Misericordiae Vultus schlägt, wo sich Papst Franziskus für dieses Jahr erhofft hat, dass alle Glaubenden und Fernstehenden das Salböl der Barmherzigkeit erfahren mögen. Also bei unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, Wurzeltherapie und Wunden verbinden, liegt gewissermaßen eine hermeneutische Kontinuität durch die beiden Mottoworte und die Konzilsjubiläumsjahre vor. Drittens, die inhaltliche Ebene, ich habe sie schon angedeutet, bei Papst Benedikt mehr ehepastoral durch die Verhältnisbestimmung von Glaube und Sakrament, bei Papst Franziskus familienpastoral durch die Wahrnehmung, und zwar sehr differenzierte Wahrnehmung der Soziologie der familiären Komponenten, mit den verschiedenen Mitgliedern. Dann auch verschiedene Schwerpunktunterschiede durch die Zeit. Ich meine, 1980 haben wir noch andere Themen gehabt, gerade mit dieser starken Auseinandersetzung, Rezeption von Humane Vitae, die Fruchtbarkeit, das Wort zum Kind, Afrika, Indien und Papst Franziskus in der Weiterführung von Aparecida, vor allem die Verwundungen in der Ehe, die ja zugenommen haben in diesen letzten Jahren. Viertens, beide Päpste sind in der Frage der Eheannullierung tätig geworden. Papst Franziskus hat angestoßen, über diese Frage der Gültigkeit des Sakraments bei Glaubensmangel nachzudenken. Papst Franziskus hat nun verfügt, dass die Verfahren kürzer und auch von den Instanzen her vereinfacht werden. Er hat also die Rota Romana gebeten, diese Vorschläge des Expertenteams in die eigene Prozessabläufe einzuarbeiten. Also auch in beiden Punkten sind beide Päpste wieder von ihren Ehe- und Familienpastoralen Grundprämissen geleitet. Dann fünftens, auf der Ebene der pastoral-theologischen Argumentation unterscheiden sich beide in der Art und in ihrem Stil. Das ist schwer zu negieren. Papst Benedikt, sehr dezidiert, theologisch, mit vielen Anleihen aus der Schrifttradition, Väterliteratur bis hin zur rabbinischen Lehrweisheit. Papst Franziskus, eher katechetisch, einfacher im Zugriff, sprachlich, vielleicht zugänglicher, theologisch manchmal etwas ungenauer, pastoral mehr auf das Wohl des Einzelnen orientiert. Er zitiert weniger als sein Vorgänger, benutzt aber, wie dies der Jesuit Andreas Batlock treffend ausgedrückt hat, neben der einfachen Sprache eingängige Bilder, starke Vergleiche, kein Moralien. Beide Päpste legen in ihrer Ehe- und Familienpastoral Wert auf biblische Orientierungen und Anknüpfungen. Sechstens und letztens, gibt es darüber hinaus noch Anzeichen einer Kontinuität? Lassen Sie mich hierzu auf ein Detail verweisen, das in der bisherigen stark medial gefärbten Diskussion noch wenig Beachtung gefunden hat. Josef Ratzinger erwähnt in einer 1996 veröffentlichten Predigt über Schöpfung und Sündenfall, wie sich nach der Synode von 1980 ein kleiner Kreis von Bischöfen und Kardinälen zusammentat und überlegt hat, was das nächste Thema einer Synode sein könnte. Und da ist ihr Blick auf das Wort im Markus-Evangelium gefallen, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Und er fährt fort. Einer der Bischöfe wurde nachdenklich über dieses Wort und sagte, er habe den Eindruck, dass wir die so zusammengefasste Botschaft Jesus seit langem eigentlich halbiert hätten. Wir sprechen sehr viel und sehr gern von Evangelisierung, von der frohen Botschaft, um den Menschen das Christentum anziehend zu machen. Aber kaum jemand wagt noch die prophetische Botschaft auszusprechen, bekehrt euch. Kaum jemand mag diesen elementaren Ruf des Evangeliums in unsere Zeit hineinzusagen. Und der Mitbruder fügte hinzu, unsere christliche Predigt von heute komme ihm vor wie das Tonband einer Symphonie, bei der die Anfangstakte mit dem ersten Grundthema weggeschnitten sind, sodass die ganze Symphonie amputiert und ihr in ihrem Gange unverständlich geworden ist. Für Papst Benedikt, also Ratzinger, stellen Umkehr und Bekehrung gleichsam die verlängerten Arme seiner Ehepastoral dar, ihre eigentliche praktische Konsequenz. Das johannäische Wort zur Aufgabe des Heiligen Geistes, die Welt der Sünde zu überführen, legt das so aus. Es geht nicht darum, den Menschen das Leben zu verleiden, sie mit Geboten und Verboten einzuengen. Es geht einfach darum, sie in die Wahrheit zu führen und so zu heilen. Der Mensch kann nur heil werden, wenn er wahr wird, wenn er aufhört, Wahrheit zu verdrängen und zu zertreten. Wenn die hier vorgetragene These stimmen sollte, dass die Thematiken der beiden Konzilsjubiläumsjahre den hermeneutischen Schlüssel zur Ehepastoral der beiden Päpste bilden, dann wäre das in der Bulle zum Jahr der Barmherzigkeit so gegenwärtige christliche Grundmotiv der Umkehr, dann aber auch genauso konstitutiv für die Familienpastoral des argentinischen Papstes. Das hieße dann auch, dass sein Aufruf zur Umkehr im Jahr der Barmherzigkeit nicht nur an Menschen in kriminellen Vereinigungen sich richtet, sondern auch den von der Sünde verwundeten Ehen und Familien gilt. Ich zitiere: Das ist die günstige Gelegenheit, um sein Leben zu ändern. Das Wort der Vergebung möge alle erreichen und die Einladung, die Barmherzigkeit an sich wirken zu lassen, lasse niemanden unberührt. Mein Ruf zur Umkehr richte sich mit noch größerem Nachdruck an alle Menschen, die aufgrund ihrer Lebensführung fern sind von Gott. Und darin würde in der Tat eine wesentliche Kontinuität nicht nur zu seinem Vorgänger aufscheinen. Ich danke für Ihre lange Aufmerksamkeit.